Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Es gab ja kein Quick and Dirty nach dem Heimsieg gegen den ersten FC Magdeburg. Einfach, ich hatte es angekündigt, unter der Woche. Ich war ein paar Tage im Urlaub und dann ging halt nichts, nicht? So. Aber wir wollen heute dafür umso mehr nicht nur auf das Spiel gegen Magdeburg zurückblicken, sondern tatsächlich doch nochmal, also es wird langsam zu so einem Running Gag jede Woche, aber jetzt wollen wir es wirklich nochmal mit Zahlen, Daten, Fakten machen. So ein bisschen gucken, wo steht denn 96 nach 10 Spieltagen, auch im Vergleich zu anderen Saisons und was ist noch nötig für den Aufstieg. Und damit, wie gesagt, herzlich willkommen, liebe Zuhörende, und mein Name ist Tobi, ich darf begrüßen an meiner Seite André. Guten Abend, André.
Liebe Zuhörende, lieber Tobi, liebe Jungs, erstmal schönen guten Abend. Es gibt nur eine Sache, die größer ist als meine Aufstiegshoffnung für Hannover 96. Das ist das Ego von Tobi Gröbner. Wie oft hat Tobi Gröbner bitteschön 96 oben mitspielen sehen in Liga 2? Und wie oft hat er schon Geburtstag gefeiert? Spoiler, 69 Mal. Und was macht er anstatt ein Quick and Dirty? Er feiert es das 70. Mal. Unfassbar. Ja. Was hätten wir gerne Quick and Gedirtied?
Ja, absolut richtig, André, aber so ist nun mal das Leben. Und auch dabei Chris. Guten Abend, Chris.
Hi, Tobi. Wo steht Hannover nach 10 Spieltagen? Tabellenplatz 4. Die Sendung können wir also kurz halten. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag auch von mir.
Ja, danke, Chris. Auch vor allem, André hat gar nichts gesagt. Dennis, 69 stimmt ja nicht. Wir haben ja festgestellt, wir sind nicht ganz so weit auseinander, höchstens 29. Ne? Guten Abend erstmal.
Ja, schönen guten Abend. Ja, du bist jetzt auch endlich in meinem Alter. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Danke. Genau. 29, was habe ich durchgerechnet? P oder so, ne? Naja, aber das machen nur Frauen. Wir stehen dazu. Wir sind ein guter Jahrgang. Das ist ja sehr gut. Ein guter Jahrgang, by the way. Das ist auch dieser Aufstiegsjahrgang, den wir jetzt hier gerade haben. Das macht sehr viel Freude und irgendwie gefühlt ist das Wochenende auch gerade immer so Urlaub, wenn man 96 schaut.
War lange absolut nicht schön. So. Nee, war lange nicht so. Und schön, dass du auch gleich 5 Euro in die Sexismuskasse schmeißt. Aber das machen wir dann später. So, und natürlich auch herzlich willkommen unserem Vorwärts nach weit Trainer Alexander Kiene. Guten Abend, Alex.
Ja, guten Abend in die Runde. Auch von meiner Seite nochmal alles Gute an dich, Tobi, für dein neues Lebensjahr. Vor allem Gesundheit. Aber ich wünsche dir natürlich auch und allen 96-Fans, dass vielleicht in diesem neuen Lebensjahr auch im nächsten Sommer was Großes bevorsteht. Vielleicht der Aufstieg von 96. Aber darüber werden wir sprechen, genauso wie über die Spiele gegen Magdeburg und jetzt Schalke.
Absolut. Und witzig, dass ihr es sagt. Auch Hecki hat zu mir gesagt, vielleicht kann 96 mir ja was Großes schenken. Aber irgendwie feiern wir den Aufstieg ja nicht im Oktober. Da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Also erwarte ich da wahrscheinlich ein Paket, das jetzt zu mir kommt. Also Hecki, wenn du das hörst, ne, meine Adresse hast du ja. So, aber kommen wir zur Nummer 96. Wir wollen blicken auf den Tabellenstand nach 4 Spieltagen. Chris hat uns dabei sehr geholfen. Vielen Dank, lieber Chris. Hannover 96 ist, nachdem wir übernachtet haben, auf Tabellenplatz 2 nach dem 2:1 gegen Magdeburg auf Platz 4. Kann man nicht sagen, abgerutscht, weil wir sind ja trotzdem nur ein hochgegangen. Die Ergebnisse waren dann nicht ganz so. Das Spiel gegen Magdeburg dann aber schon ein Spiel. Und damit will ich dann doch kurz beginnen, was wir vielleicht in der letzten Saison verloren hätten. Wir haben eine starke erste Halbzeit gespielt, wir haben ein 1:0 erzielt, wir hatten das Spiel mehr oder weniger im Griff, eher mehr als weniger, müssen 2, 3, 4:0 vielleicht sogar führen und oftmals rächt sich das ja. Wenn du die Tore vorne nicht machst, dann kriegst du sie hinten. So war es dann auch gegen Magdeburg. Magdeburg erzielt den Ausgleich, Magdeburg bekommt einen Elfmeter nicht, den Lautern letztes Spiel davor bekommen hat. Also kriegen wir ihn, machen ihn rein und gewinnen am Ende 2:1. Alex, für mich eine souveräne Vorstellung, auch wenn man sagen muss, vorne hat man gemerkt, dass A, Vogi kein Torjäger ist, B, dass Sedi lieber vom Punkt trifft und C, auch wenn er dann viel Wirbel gemacht hat, Nicolò Tresoldi noch nicht in der Verfassung vor der Erkrankung bei der U21 ist. Würdest du dem so zustimmen?
Ja, du hast vieles schon richtig zusammengefasst. Also, wo ich dir auf jeden Fall zustimmen würde, ist die Tatsache, dass es insgesamt ein verdienter Sieg war, auch eine richtig starke erste Halbzeit. Warum? Weil 96 genau das gemacht hat, was man gegen Magdeburg machen muss, nämlich den Gegner früh unter Druck setzen, starkes Pressing, hohe Aggressivität, auch so wie beim 1-0. Magdeburg hatte große, große Probleme gegen dieses Pressing und 96 hat einfach in dieser Phase, gerade so in diesen ersten 30 Minuten, es nur verpasst, das 2- und 3-0 zu machen, weil dann wäre wahrscheinlich das Spiel entschieden gewesen. Souverän, nicht in allen Phasen, da muss ich dir widersprechen, weil ich schon finde, vor der Halbzeit in dieser Phase, auch nach der Halbzeit, gab es Situationen, wo Magdeburg sehr dominant war und wo 96 sich zum einen auch bei Zieler bedanken muss, nämlich vor der Halbzeit schon. Und zum anderen war dieses 1-1 nach der Halbzeit auch nicht unverdient für Magdeburg. Was ich dann aber wieder gut fand, und das ist auch extrem wichtig für den weiteren Saisonverlauf, diese Reaktion, sofort weiterzumachen, auch wieder dann in Führung zu gehen durch den Elfmeter und es dann vor allen Dingen auch wegzuverteidigen. Also Magdeburg hat dann ja nochmal alles probiert, auch mit den Wechseln, aber 96 hat es schon insgesamt dann stabil wegverteidigt, auch einen guten Spirit auf dem Platz gehabt und deswegen am Ende ein verdienter Sieg, der dritte Heimsieg in Folge. Ja, und mit diesem guten Gefühl kannst du jetzt auf Schalke nachlegen.
Kannst du auf Schalke nachlegen und wir können jetzt mal gucken tatsächlich und ein Fazit ziehen. 10 Spieltage sind gespielt. Hannover 96 Tabellenvierter, jetzt mehrfach schon gesagt, 18 Punkte stehen auf der Habenseite. Wenn ich jetzt mal zurückblicke, es gab jetzt nicht ganz so viele Zweitligasaisons vor 2019 und die danach waren eher mau. Wenn wir jetzt aber mal zurückblicken, wie stand 96 eigentlich bei den letzten beiden Aufstiegen? Also fangen wir mal an mit der Saison 2016-2017. Nach 10 Spieltagen, dort Hannover 96, 17 Punkte und nur auf Platz 5. 3 Punkte entfernt von dem Tabellenplatz 2, damals belegt vom 1. FC Union Berlin. Also ich halte fest, einen Punkt schlechter. Gut, dann 2001-2002, die Ausnahme-Rekordsaison von Hannover 96, da nach 10 Spieltagen mit 22 Punkten, also 4 Punkte mehr, Tabellenzweiter. Aber was ich festhalten will, ist, es ist der beste Saisonstart damit seit 21 Jahren. Das dürfen wir auch mal so sagen, auch wenn natürlich viele Erstliga-Jahre dabei waren. Und letzte Saison, wir hatten ja da auch das Hoch 5 Siege meines Erachtens am Stück nach einem etwas schwachen Saisonstart. Dann nur noch unentschieden im Derby. Und da kamen wir jetzt gerade nach dem 10. Spieltag aus der 1-2 Heimpleite gegen den Hamburger SV. Wir erinnern uns, Freitagabend, Flutlicht, schnelles 1-0, Ausgleich noch vor der Pause und dann die letzte Aktion des Spiels, Eckball für 96. Ja, der Rest ist eher Geschichte. Liebe Grüße an Semo Oya. Gut, dann verlieren wir dieses Spiel 1-2 und haben dann nur 17 Punkte. Also Alex, beste Saisonstart seit 21 Jahren. In den beiden Aufstiegssaisons, in der einen schlechter, in der einen deutlich besser, aber das war eine Outstanding-Saison. Ist das jetzt schon doch die Basis, auf der man einen Aufstieg bauen kann? Und was gehört noch dazu? Was braucht 96 noch, um das vielleicht wirklich bis zum Ende durchzuhalten?
Ja, erstmal nimmst du natürlich diese Euphorie wahr. Du saugst das auch auf. Ich denke, das macht auch die Mannschaft, das macht auch das Trainerteam. Das ist super. Ich meine, wir wissen natürlich auch in Hannover, wie schnell das geht, positiv wie negativ. Aber diese Euphorie, die aktuell da ist, ist berechtigt mit diesen 18 Punkten und den, ja, der Top 4. Man ist auch nur 2 Punkte hinter der Spitze. Für mich ist es erstmal wichtig, das erste Ziel, irgendwo bis Winter da oben dran zu bleiben, auf Schlagdistanz zu bleiben mit Pauli, mit dem HSV, also mit den Mannschaften, die oben stehen. Das sind noch 7 Spiele und dann kannst du dich im Winter auch nochmal ordnen und dann im neuen Jahr weiter angreifen. Ich glaube, am Ende, um ganz oben zu stehen, sprich unter den Top 3, möglicherweise auf dem Aufstiegsplatz, brauchst du, glaube ich, über die Saison gesehen 2 Punkte im Schnitt. Das haben aktuell die beiden führenden Mannschaften. 96 hat es noch nicht ganz. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, daran zu arbeiten, das hinzubekommen. Und das heißt für mich auch, diese Heimstärke, die sich momentan entwickelt hat, ne, die letzten 3 Heimspiele gewonnen, das musst du weiter fortführen und trotzdem auch auswärts natürlich weiterhin stabil punkten. Ich finde auch, man sollte die Dinge jetzt auch in den nächsten Wochen und im weiteren Saisonverlauf beibehalten, die einfach richtig gut waren. Und das ist zum einen, es ist jetzt momentan eine Konstanz im Personal da. Also man merkt, die Mannschaft ist eingespielt, die Mannschaft ist gefestigt. Stefan Leitl hat sich letztendlich auch auf eine klare Grundordnung festgelegt, dieses 3-5-2, auch situativ mal zu switchen auf eine Viererkette, also eine gewisse Flexibilität zu haben. Das ist gut, das ist wichtig. Und er hat auch in den letzten Wochen fast immer mit der gleichen Aufstellung gespielt. Auch das trägt dazu bei, dass die Mannschaft sehr gefestigt wirkt. Gerade auch in dieser Achse, die ich immer wieder angesprochen habe, gerade auch beim Partnerverhalten auf dem Platz, das harmoniert und das sollte auch weiter fortgeführt werden. Dazu gehört natürlich auch, ja, dass das Personal weiterhin gesund bleibt, gerade auch die Führungsspieler wie Zieler, wie Halstenberg, dass die über die Saison weiterhin gesund bleiben und ihren Teil dazu beitragen können, dass 96 oben bleibt. Diese Outstanding Players, die brauchst du einfach, um die Mannschaft zu führen, gerade in der Defensive, auch für den Spirit auf dem Platz. Und da merkt man momentan, da wächst etwas bei 96, da ist ein guter Spirit da und das muss weiter fortgeführt werden. Genauso wie die stabile Defensive, die sich in den letzten Wochen insgesamt gezeigt hat. Und was auch wichtig ist, was man weiterhin natürlich beibehalten sollte, die individuelle Qualität, die man vorne sieht. Wir haben ja immer gesagt, 96 hat nicht diesen einen Torjäger, also muss man die Tore auf mehrere Schultern verteilen. Das gelingt momentan gut. Und sie haben einfach vorne Spieler mit Teuchert, mit Nielsen, mit Schaub, mit Köhn, die einfach individuell Spiele entscheiden können, weil sie ein 1 gegen 1 auflösen können, weil sie einfach sehr effizient auch vor dem Tor sind. Das zeigen auch die Daten. Und das sind Dinge, die weiter fortgeführt werden müssen. Für mich gibt es abschließend drei Punkte, wo ich denke, dass 96 weiter daran arbeiten muss, um am Ende vielleicht diesen großen Traum der Bundesliga verwirklichen zu können. Das eine ist, das sind so diese Spielphasen der Passivität des Verwaltens, die ich jetzt auch gegen Magdeburg kurz angesprochen habe. Also, dass du ja einen Gegner dominieren lässt. Ich glaube, da musst du einfach dran arbeiten, weiterhin immer aktiv zu bleiben, auch sehr aggressiv zu bleiben, möglichst über 90 Minuten, um den Gegner vom eigenen Tor wegzuhalten. Vielleicht musst du dann auch mal von draußen schneller Impulse setzen, wenn Spieler müde sind, gerade Mitte oder Ende der zweiten Halbzeit. Aber du musst einfach gucken, dass du immer aktiv bleibst, dass du immer dein Spiel durchbringst. Und da, finde ich, ist noch nicht immer diese Konstanz über 90 Minuten vorhanden. Das Zweite ist, wenn du eine Spitzenmannschaft bist, dann musst du Spiele dauerhaft immer wieder nach Hause bringen, gerade auch Führungen. Gegen Magdeburg ist das gelungen. Ich erinnere aber auch an die Spiele vorher, Nürnberg, Düsseldorf, wo man Führungen abgegeben hat und dadurch wertvolle Punkte verloren hat. Und das Spiel in Lautern, wo ich sage, so wie der Spielverlauf war, hätte ich aus Trainersicht ein 1-1 mitgenommen. Das wäre ein wichtiger Punkt gewesen. Aber dann darfst du nicht 10 Minuten vor Ende in so einen Konter laufen und dadurch das Spiel aus der Hand geben und am Ende verlieren. Also ich glaube, wenn du eine absolute Spitzenmannschaft werden willst, die aufsteigt, brauchst du diese Konstanz, auch diese Siegermentalität bis zum Ende, auch ein Stück weit Cleverness, Erfahrung, um Spiele nach Hause zu bringen. Und der letzte Punkt ist der Punkt Ballbesitz, auch spieltechnische Abläufe. 96 spielt bisher eine super Saison, weil sie extrem gut gegen den Ball arbeiten. Also sie haben ja eine super Effizienz im Pressing. Das zeigen auch die Daten. Da ist 96 die beste Mannschaft in der zweiten Liga. Sie haben auch sehr gute Daten im Bereich des Umschaltens. Also da haben sie immer wieder auch super Situationen und eben diese 1-gegen-1-Qualität, um entscheidende Situationen kreieren und auch zum Abschluss bringen zu können. Ich glaube aber trotzdem, dass sie weiter auch im Ballbesitz arbeiten müssen an der Passquote. Die ist ein Tuck schon besser geworden im Vergleich zur letzten Saison, von 77% auf 82%. Aber um ganz oben zu bleiben, musst du daran weiter arbeiten. Auch spieltechnische Abläufe, die ich noch zu wenig erkenne, Steil-Klatsch-Abläufe, Dreieckskombination, all das, was irgendwo so zu diesem fußballerischen Bereich dazugehört. Da finde ich, ist eine Mannschaft wie St. Pauli aktuell weiter. Da sieht man mehr Abläufe, da sieht man mehr auch Zusammenspiel noch auf dem Platz. Und das sind so die Punkte, wo ich sage, daran weiter arbeiten und trotzdem aber die Dinge beibehalten, die super laufen. Und aus Trainererfahrung weiß ich natürlich auch, so du nimmst jetzt diese Euphorie wahr im Umfeld, du saugst das auf. Das ist auch super, keine Frage, aber bleib bei dir, arbeite weiter intensiv mit der Mannschaft und arbeite dich jetzt erstmal Stück für Stück bis Winter und dann sortiert man sich und hat alle Möglichkeiten in der Rückrunde anzugreifen, um am Ende vielleicht diesen großen Traum verwirklichen zu können.
Okay, also Alex hat einige Punkte genannt. Chris, ich will dich jetzt mal mit reinholen, weil du hast das Wort Aufstieg auch gerade schon in den Mund genommen in deiner Erwiderung meiner Begrüßung. Chris, Alex klingt so ein bisschen so, als wenn 96 noch nicht auf dem Level ist, und das kann ich nachvollziehen, wo man sagen kann, okay, jetzt ist der Aufstieg sicherlich drin, sondern es müssen sich noch ein paar Dinge verbessern, und wenn die sich verbessern, dann ist er drin. Würdest du den Schritt mehr in Richtung Euphorie gehen für mich und würdest du mir erklären, warum 96 also beeindruckenderweise doch schon den Schritt weiter ist, als wir es erwartet haben und sogar im Zweifel vor Ablauf des Zeitplans, des ursprünglichen Zeitplans, im nächsten Sommer schon aufsteigen kann?
Es gibt durchaus Sachen, die mich optimistischer machen. Erstens, wenn Alex das Stichwort Kontinuität anspricht, muss man ganz klar sagen, dass es andere Vereine neben uns gibt, die diese Kontinuität bisher auch nicht auf den Platz bringen können. Zum Beispiel der HSV, der sich ja regelmäßig Aufstiegsambitionen oder vielversprechende Saisonverläufe dann irgendwie durch fehlende Kontinuität selber zerschießt. Und was mich sehr freut, ist, wir hatten im letzten Jahr, meine ich, durchaus Spielphasen in der Saison, wo wir eine Menge haben liegen lassen, aber das Glück hatten, dass unsere Tabellennachbarn auch Schwächephasen hatten. So ein Spiel wie jetzt der letzte Spieltag, wo wir gegen Magdeburg punkten, zeigen, dass es auch in solchen Situationen wie jetzt wichtig ist, dass wir Kontinuität bringen, weil zum Beispiel alles um uns herum auch sehr erfolgreich den letzten Spieltag bestritten hat, und somit hat sich für uns die Tabellensituation nur minimal punktuell verbessert. Was mich ebenfalls optimistisch stimmt, ist, dass wir gerade in der letzten Saison, und da waren viele Spieler auch schon Teile dieses Kaders, gerade in der letzten Saison gesehen haben, was passieren kann nach einer sehr vielversprechenden Hinrunde, wenn auf einmal alles wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Und ich glaube, das ist durchaus auch ein Prozess, wo die Mannschaft dran gewachsen sein kann und wo die Mannschaft auf jeden Fall gewarnt ist und mit dem Trainer, der das auch erlebt hat, halt jemanden auch hat, der vorne weggeht und dort immer rechtzeitig mal den Zeigefinger heben kann. Also ich bin sehr viel optimistischer in der aktuellen Saisonphase, was die Möglichkeiten für Hannover 96 dieses Jahr betrifft.
Ja, okay, danke Chris. André, jetzt hole ich dich mal mit rein. Du sprichst, seitdem wir abgestiegen sind, davon, dass du in die erste Bundesliga aufsteigen möchtest. Leider hat Hannover 96 irgendwie nicht mal im Ansatz in den vorausgegangenen Saisons eine Leistung auf den Platz gebracht und einen Kader vielleicht auch zusammengestellt, der deinen Ansprüchen gerecht werden konnte. Jetzt haben wir einen Kader, der zumindest mal zusammen wächst. Wir haben augenscheinlich einen der besten Spieler der zweiten Liga mit Marcel Halstenberg, der noch besser ist, als wir es erwartet haben, und unsere Abwehr tatsächlich stabilisiert und die Nebenleute Phil Neumann und Bright R&B vor allem besser macht. Chris hat gerade gesagt, er ist sehr optimistisch, was den jetzigen Stand der Saison angeht. Ich würde sagen, um dich halt ganz reinzuholen, wir haben die Wochen der Wahrheit ausgerufen, eigentlich bis zum Derby. Das würde bedeuten, noch Schalke und dann noch das Derby. Ich erweitere das mal um das Spiel danach, das letzte Spiel vor der nächsten Länderspielpause. Und das ist das Spiel beim FC St. Pauli. Und ich glaube, das sind für uns jetzt die drei entscheidenden Spiele, André. Und würdest du den Weg mitgehen, zu sagen, holen wir einen Punkt gegen Schalke? Ich glaube, aber wir müssen da gewinnen. Gewinnen wir das Derby und gewinnen wir bei St. Pauli, also eins von den beiden Auswärtsspielen, Schalke oder St. Pauli, müssen wir gewinnen. Dann muss auch der Club sagen, komm, wir wollen hoch.
Ich habe das öfter schon gesagt, ich hätte gar nichts dagegen, wenn der Verein ein Ziel offiziell benennt und wenn das ambitioniert ist. Nicht unwahrscheinlich, nicht unrealistisch, aber ambitioniert. Und ein ambitioniertes Ziel für Hannover 96 kann ja nur der Aufstieg sein. Ob man das dann am Ende schafft oder nicht, ist ja was ganz anderes, aber das muss der Anspruch von Hannover 96 sein, aber da haben wir ja schon öfter mal drüber debattiert. Ebenso glaube ich, dass man, weil du hattest das auf den Kader bezogen, dass wir so einen starken Kader haben. Ich glaube nicht, dass der Kader großartig stärker oder schwächer ist.
Wir haben einen stärkeren Kader, als wir es erwartet haben. Das habe ich gesagt. Also ob der Kader
okay,
so
ja,
stark ist,
als wir es erwartet haben.
Aber er ist definitiv stärker, als wir es erwartet haben.
Ja, absolut, absolut. Der Impact von Halstenberg, du hast es angesprochen, ist um Welten größer, als ich mir das je in meinen kühnsten Träumen habe ausmalen können. Da bin ich so, also ich wollte den immer haben, aber ich bin so baff erstaunt, dass das auch in der Innenverteidigung funktioniert. Ihr erinnert euch, ich hatte da etwas mehr Sorge gehabt. Tatsächlich, da muss ich sagen, also es ist unfassbar, was offensichtlich der Qualitätssprung von einem vielleicht nicht ganz aktiven mehr, aber zumindest mal einen noch ansatzweise fitten Champions-League-Spieler in der zweiten Liga ausmacht. Aber auf deine Frage jetzt. Für mich, und das hatte ich irgendwie auch schon relativ am Anfang der Saison gesagt, ist das entscheidende Spiel Schalke 04. Natürlich kommt danach das Derby, es hat immer eine besondere Brisanz, müssen wir gewinnen. Natürlich kommt danach St. Pauli, wäre auch gut, wenn wir nicht verlieren. Das Spiel können wir bis zum letzten Spieltag aber so durchdebattieren. Aber Schalke 04 ist deswegen für mich der Gradmesser, und zwar aus folgendem Grund. Schalke ist abgestiegen, Schalke hat einen starken Kader, Schalke spielt eine Grütze sich zusammen, Schalke spielt zu Hause, Schalke hat ein starkes Publikum. Wenn du aufsteigen willst, musst du hast von Unentschieden gesprochen, ich sage dann musst du, Schalke 04 zu Hause bei der aktuellen Konstellation und Wetterlage schlagen. Wenn dann aufgrund des Spielverlaufes unglücklich irgendwo ein Elfmeter oder keine Ahnung was oder einer tritt über den Ball, es 1-1 ausgeht, okay, geschenkt, geht. Klar, nehmen wir den Punkt mit. Aber mit der Ambition, die wir haben, mit der Euphorie, die wir haben und das alles im Gegenteil quasi verkehrt bei Schalke, wir fahren da als Favorit hin und ich möchte, dass wir auch als Favorit dahin fahren, das auch formulieren, das auch deutlich machen und mit breiter Brust da auf den Platz gehen und dann wird das auch was.
Ja, gut, dann machen wir es kurz, dann wird das auch was. Also damit hat André quasi den Aufstieg gerade eingetütet und wir machen den ersten Teil noch mal ein bisschen länger, weil hier soll sich jeder äußern dürfen, Dennis. Dennis, wie würdest du es einschätzen? Also ich finde, dass beeindruckend tatsächlich, als ich mir die Tabellen der letzten Jahre angeguckt habe, war ich über zwei Dinge überrascht. Erstens, dass wir 16-17, weil die Saison hatte ich deutlich stärker vor Augen, als ich mir dann nochmal die Spielberichte aber durchgelesen habe, festgestellt habe, dass wir auch da sehr, sehr enge Spiele hatten. Auch da Spiele hatten, die wir nicht zwingend souverän bestritten haben. Ich erinnere mich an ein Heimspiel gegen Union Berlin, ziemlich gegen Ende der Saison. Ich meine, es war schon das unter André Breitenreiter, weil davor hatten wir ein Unentschieden gegen Pauli. Das hat dann Daniel Schimm den Job gekostet. So, und dann gewinnen wir aber knapp gegen Union Berlin, oben mit drin. So, also auch da waren es zum Teil enge Spiele. Kann das also dann wirklich so eine Saison werden in dieser Spielzeit, wo wir wieder diesen Schritt gehen können? Dann müssten wir aber tatsächlich die Heimspiele mindestens gegen unsere Mitkandidaten um den Aufstieg gewinnen. Und vielleicht hat André recht, auf Schalke auch gewinnen, ja.
Ja, also möglichst alles gewinnen, was geht. Ich würde sogar sagen, es wird diese Saison noch viel, viel knapper, weil ich gerade, wer sind denn die Aufstiegskandidaten mit uns zusammen? Also jetzt könnte man sagen,
Hamburg ist klar, ne? St. Pauli ist klar, ne? Also ich glaube,
wenn man auf Kiel, Düsseldorf.
Kiel nicht.
Naja, also allein von der Tabellensituation, wo wir uns jetzt ja auch befinden.
Okay, ja.
Ich glaube, da wird sich noch einiges auch tun. Und wenn wir jetzt auf den nächsten Spieltag gucken, klar, müssen wir auf Schalke bestehen, aber ich bin auch gespannt, wie Hamburg in Lautern abschneidet. Das müssen sie auch erstmal schaffen. Oder auch Pauli mit dem KSC ist auch kein einfaches Spiel. Also es werden noch viele, viele diese Knackpunktspiele kommen, glaube ich. Und das zeigt ja auch so ein bisschen das Tabellenbild, dass es alles noch sehr eng ist. Es hat sich bei uns eine Menge entwickelt und ich bin der Ansicht, Zeit hilft uns. Zeit hat uns jetzt schon, zumindest seitdem Mann-Leitl-Team da ist, geholfen. Denn mit der Zeit wird es immer besser und wir werden immer eingespielter. Die Mannschaft kennt sich besser, der Trainer kennt die Mannschaft. Es wird auch ruhiger im Umfeld wieder, was, glaube ich, auch gut ist für alle. Und dann werden viele Spiele, natürlich müssen wir die gut spielen, aber viele Sachen sind auch echt Glückssache in der zweiten Liga. Das bleibt dabei. Elfmeterentscheidungen, dies, das, jenes, Karten, die gegeben werden oder nicht gegeben werden, das gleicht sich über die Saison hier und da auch wieder aus, aber es ist so viel Glück dabei, dass man sich auch erzwingen muss, ohne Frage, aber ich denke auch, wir werden weiterhin oben mitspielen können, aber tatsächlich müssen wir jetzt einfach auch diesen Moment mitnehmen und uns weiter diese Emotionen, diese positiven Emotionen ansparen und dann auch zum Beispiel im Derby rauslassen und da einfach mal Peine Ost wegfiedeln. Das wäre mir ganz wichtig, mir persönlich.
Ja, ich glaube nicht nur dir. Und halten wir also fest, André nannte es Gradmesserspiel. Dennis, du hast auch gesagt, jetzt lass uns doch diese positiven Emotionen, diese Euphorie ansparen. Ich würde dann sagen, dann können wir sie auch irgendwann uns auszahlen lassen. Und kommen wir also dann jetzt wirklich zum nächsten Spiel, Gradmesserspiel, ein entscheidendes Spiel, ein Spiel, das du gewinnen musst in der jetzigen Konstellation. Aber dann müssen wir gucken, wie können wir das denn machen und wie ist Schalke 04 eigentlich überhaupt zu erwarten? Denn wir wissen es, es ist nicht mehr Thomas Reis dort Trainer. Also vieles hat sich verändert. Das erste Spiel ging jetzt nicht ganz so gut aus. Aber da erzählt uns gleich viel mehr unser Vorwärtsverweiltrainer Alexander Kiene. Das macht er aber erst gleich nach einer kurzen Pause.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Nach den Erinnerungen, den schönen Erinnerungen und auch den schlechten Erinnerungen, kommen wir jetzt zur Aktualität. Schalke 04 ist der nächste Gegner. Sie erwarten uns zu Hause in ihrem Stadion. André hat es gesagt, das ist ein schweres Spiel, weil das Publikum stark ist. Alex, das Publikum ist aber nicht das Einzige, was stark ist. Schalke 04 als Absteiger, also dann schon natürlich schon mit einem Kader, der noch so ein bisschen erste Liga Light vielleicht ist, wie ganz oft bei den Absteigern im ersten Jahr. Aber erzähl uns etwas über Schalke, vor allem jetzt mit dem neuen Trainer. Was weißt du über den neuen Trainer, über die neue Spielweise? Wir haben jetzt ein Spiel, an dem wir uns orientieren können. Und was kannst du uns sagen zur taktischen Ausrichtung des kommenden Gegners FC Schalke 04?
Ja, wenn man die beiden Namen hört, Schalke 04, Hannover 96, dann weiß man natürlich sofort, ja, das sind eigentlich zwei Schwergewichte in dieser zweiten Bundesliga, von der Tradition, von den Namen. Aber klar ist auch, beide Vereine gehen mit völlig unterschiedlichen Gefühlslagen und Stimmungen in dieses Spiel. Und gerade bei Schalke ist es natürlich so, drittletzter, 7 Punkte, mit Osnabrück auch die schlechteste Defensive in der Liga. Diesen Saisonstart hat sich dieser Traditionsverein nach dem Abstieg ganz anders vorgestellt. Das Ziel vor der Saison war auch klar, man will schnellstmöglich zurück in die Bundesliga. Das hat bisher ja, von der Mannschaft, von den Leistungen und von den Ergebnissen überhaupt nicht funktioniert. Deshalb hat es dann auch früh diesen Trainerwechsel gegeben, den du auch schon angesprochen hast, von Thomas Reis zu Kari Gerrards. Und Schalke ist für mich insgesamt so ein gutes Beispiel, ja, dass Namen, wenn man das Tableau ansieht, welche Namen da stehen, ja, noch keine Top-Mannschaft ausmachen. Und das einfach eine Kaderstruktur, wo Spieler zueinander passen, wo die Mischung stimmt, das ist einfach extrem wichtig. Und das hat Schalke bislang in dieser Saison noch nicht hinbekommen. Man hat jetzt diesen Trainerwechsel vorgenommen. Ja, das erste Spiel ist aber gleich mit 0-3 in Karlsruhe verloren worden. Ist also gleich Ernüchterung da, auch große Kritik an der Mannschaft, weil der Gegner Karlsruhe, glaube ich, mehr als 6 Kilometer mehr gelaufen ist, auch viel aggressiver und leidenschaftlicher Fußball gespielt hat. Von daher große Kritik auch insbesondere an den Spielern. Gab jetzt einen Maulkorb, die Spieler dürfen keine Interviews geben in dieser Woche. Also da ist eine Menge im Vorfeld bei Schalke natürlich drin. Das macht es aber gerade für 96 auch gefährlich. Ein angeschlagener Gegner, der jetzt versuchen wird, zu Hause mit 60.000 im Rücken den Turnaround zu schaffen. Und ja, da musst du als Hannover 96 natürlich von der ersten Minute an präsent sein und gerade in diesen ersten Aktionen total dagegen halten, weil ansonsten kann es schon sein, dass Schalke dann auch ja, in Aktionen kommt, um das Spiel in die eigene Richtung zu bringen. Ja, was war bei der Analyse für mich einfach, vielleicht auch schwierig? Schwierig ist auf jeden Fall die Sache, du kannst jetzt nur ein Spiel eigentlich bewerten vom neuen Trainer. Weil all das, was bei Thomas Reis war, ist ja jetzt erstmal hinfällig. Bei Thomas Reis war es also so, die große Problematik, er wollte Mann gegen Mann attackieren, verteidigen über den gesamten Platz, auch hochpressen, auch ein Spiel mit vielen langen Bällen machen. Das hat aus meiner Sicht aber überhaupt nicht zur Mannschaft gepasst, weil die Mannschaft und der Kader, wenn wir in die Analyse gehen, ganz klar große Lauf- und vor allem Tempodefizite aufzuweisen hat. Also es sind viele Spieler, die von den Daten, was Geschwindigkeit betrifft, Probleme haben. Sie waren unglaublich anfällig auch im Umschaltspiel. Das konnte man auch in den Heimspielen, beispielsweise gegen Holstein Kiel, sehen. Und sie haben es auch nicht geschafft, eine entsprechende Aggressivität, auch ein ja, bedingungsloses Verteidigen hinzubekommen. Und das waren tatsächlich Dinge, ja, die jetzt auch beim ersten Spiel in Karlsruhe aufgetreten sind. Der neue Trainer, Karel Geraerts, der aus Belgien gekommen ist, war Spieler in Brügge und auch Lüttich, war dann erst Co-Trainer bei Union Saint-Gilloise und zuletzt Cheftrainer. Das ist der Verein, wo Dennis Undaff auch mal gespielt hat. Ja, die sind letztes Jahr knapp an der Meisterschaft vorbeigeschrammt, Dritter geworden, und der Trainer hat dann den Vertrag nicht verlängert und hat jetzt für mich ein bisschen überraschend Schalke übernommen. Warum überraschend? Weil er erst ein Jahr als Cheftrainer im Profifußball gearbeitet hat und dann kommt er gleich in so ein Umfeld wie Schalke, auch mit den Emotionen, mit den Erwartungen und Ambitionen. Das ist nicht einfach. Er hat in der ersten Woche oder in den ersten Tagen unglaublich viel erstmal verändert. Zum einen das System. Geraerts ist auf ein 3-5-2 gegangen. Er hat auch beim ersten Spiel in Karlsruhe 6 neue Spieler gebracht und auch die Spielweise verändert. Das heißt, er hat einerseits im Gegensatz zu Thomas Reis versucht, mehr im Block zu verteidigen, andererseits aber auch mehr spieltechnische Abläufe reinzukriegen. Fakt ist auf jeden Fall, das hat im ersten Spiel nicht funktioniert. Karlsruhe hat das Spiel völlig verdient gewonnen. Von daher darf man natürlich gespannt sein, was der Trainer sich jetzt einfallen lässt. Ich erwarte grundsätzlich von der Systematik, von der Grundordnung keine Änderung, weil das ist das System, was er auch schon in Belgien hat spielen lassen und was er jetzt versucht, bei Schalke zu implementieren. Das heißt, ich erwarte Schalke grundsätzlich in diesem System mit Dreier- respektive Fünferkette. Das heißt, gegen den Ball wäre das ein 5-3-2 mit Fünferkette, mit drei zentralen Mittelfeldspielern, ja, auf einer Linie und mit zwei Spitzen, die auch erste Anläufer sind. Er will unglaublich viele Spieler im Zentrum haben. Das passt auch zum Kader, weil es sind viele erfahrene, auch physisch starke Spieler im Kader, die auch das Zentrum gut besetzen können. Heißt aber auch für 96, wenn du extrem viele Spieler im Zentrum hast, sind die Flügel nur einfach besetzt. Und da gibt es schon Räume, die du bespielen kannst und Problemfelder, die sowohl unter Thomas Reis als jetzt auch unter dem neuen Trainer offensichtlich sind. Nämlich auch gerade über die Flügel diese Tempodefizite, auch diese Räume, die du in die Tiefe nutzen kannst. Das heißt, aus meiner Sicht bietet es sich für 96 natürlich an, wieder auch Umschaltsituationen über die Flügel zu nutzen, in die Tiefe. Es bietet sich an, auch Spielverlagerungen gegen diese Dreierkette respektive Fünferkette zu spielen, um dann außen auch ja, durchzubrechen. Und du musst es einfach auch immer wieder schaffen, Tempomomente zu kreieren, weil aus meiner Sicht sowohl die Dreierkette als auch das Mittelfeld davor auf den Sechser-, Achter-Positionen, da gibt es schon Probleme in der Geschwindigkeit. Und das haben viele Gegner ausgenutzt. Auch jetzt Karlsruhe, wenn man sich die Tore ansieht, beim ersten Tor ja ein sehr schneller Ablauf übers Zentrum, wo Schalke dann keinen Zugriff bekommt und Lars Stindl das Tor macht. Und auch das dritte Tor, ja, ein Ablauf über den Flügel in die Tiefe, in den Rücken der Dreierkette. Und auch da hat man gesehen, diese Tempomomente, wenn du die kreierst und hinter die letzte Linie dadurch kommst, kriegt Schalke Probleme. Mit Ball erwarte ich bei Schalke ja, ein 3-5-2, also ein Aufbau aus einer Dreierkette. Sie haben den Torwart wieder gewechselt, also Fährmann ist jetzt im Tor. Das heißt, Fährmann und die Dreierkette bauen auf. Klar ist aber auch, wer Fährmann als Torwart über Jahre kennt, weiß, natürlich ein sehr erfahrener Torwart, auch eine Identifikationsfigur, aber nicht unbedingt ein Aufbauspieler. Das heißt, ich würde für Hannover 96 schon auch ganz klar es wieder so sehen, ja, dass sie A, den Torwart zielgerichtet anlaufen, dass sie die Dreierkette beschäftigen und so auch das Pressing vorbereiten. Und für mich entscheidend dann dahinter, Schalke hat schon ein durchaus spielstarkes Mittelfeld mit Spielern wie Seguin, wie Tempelmann, wie Quedroago. Also wenn du da aber Zugriff bekommst, und das wird das Entscheidende sein, dieses Herzstück von Schalke zu bearbeiten, auch eklig zu sein, Pressing-Situationen herzustellen und sie dann auch für sich zu entscheiden, dann kriegst du, glaube ich, Räume, die du dann auch für das eigene Spiel in die Tiefe nutzen kannst. Im Spiel nach vorne ist auch klar, Schalke mit diesen zwei Spitzen, auch mit diesem Gegensatz von Terodde und Lassme oder auch Karaman, sie wollen schon viel auch ja, übers Zentrum in die Tiefe kommen und sie wollen mit vielen Flanken aus dem Halbfeld arbeiten, um Spieler wie Terodde auch in Szene zu setzen. Das heißt, auch da, 96 war in den letzten Spielen sehr stabil in der letzten Linie, gerade mit Halstenberg, Neumann, Airbnb und so weiter. Du musst wieder in der Boxverteidigung extrem konsequent verteidigen, vorbereitet sein, dass Schalke mit vielen Flanken und langen Bällen dahin rein operiert. Und wenn du das schaffst und da gut verteidigst, auch die Standardsituation gut verteidigst, dann solltest du in der Lage sein, auf Schalke Kapital zu schlagen und am Ende des Tages möglicherweise 3 Punkte mitzunehmen. Also Fazit, ein angeschlagener Gegner mit Erfahrung, auch sicherlich mit individueller Qualität, aber ja, mit großen Problemen im Zugriff, auch mit Tempodefiziten im Kader, also anfällig bei Umschaltsituationen, anfällig auch über den Flügel. Und trotzdem, du musst diese physischen Spieler, auch diese kopfballstarken Spieler wie Terodde, gut und konsequent verteidigen, um die Null zu halten und um dann vorne zuzustechen und dieses Spiel für dich zu entscheiden.
Ja, Alex, du hast schon ein paar Namen eben genannt in deiner taktischen Aufzählung. Ja, dann gehen wir doch mal die Elf durch. Also du sagst, wieder im Tor. Wen erwartest du denn in der Dreierkette?
In der Dreierkette erwarte ich grundsätzlich Baumgartl im Zentrum. Ja, den kennen wir ja, Bundesliga erfahren, auch aus Stuttgart, von Union Berlin und so weiter. Das ist der Abwehrchef. Links erwarte ich Kaminski. Der hat auch mit Baumgartl schon in Stuttgart zusammengespielt. Ist ein physisch starker Innenverteidiger, hat aber, wie gesagt, Probleme in der Geschwindigkeit. Die andere Position in der Dreierkette, nämlich halb rechts, da ist tatsächlich die Frage, ob Kallas oder Matriani spielt. Matriani ist ein Eingewächs, eher noch ein jüngerer Spieler mit großem Potenzial, aber auch mit einer entsprechenden Fehlerquote. Und Kallas sicherlich eher ein erfahrener Innenverteidiger, physisch sehr, sehr stark, aber auch mit Problemen im Tempo. Also da muss man gucken, wie sich der neue Trainer entscheidet. Ich erwarte dann auf den Außenpositionen auf der linken Schiene Uwe Jahn und auf der rechten Schiene Kabadai. Kabadai ist sicherlich ein Top-Talent, beim FC Bayern ausgebildet worden, auch schon 2 Tore erzielt, also unglaubliche Qualitäten nach vorne, lässt dadurch aber auch Räume im Rücken. Und Uwe Jahn sicherlich der erfahrene Spieler, sehr guter Linksfuß, sehr gute Flanken, also der versucht immer wieder auch Terodde zu bedienen und sicherlich etwas stabiler als sein Gegenpart auf der anderen Seite. Dann erwarte ich im Mittelfeld, da haben sie eine unglaubliche Auswahl an Spielern, ja, wahrscheinlich Seguin auf 6, Tempelmann und Quedrago daneben auf den 8er-Positionen. Optionen wären aber auch noch Schallenberg, der immerhin letztes Jahr Kapitän bei Paderborn war, oder Drexler, den wir auch über Jahre kennen aus der Bundesliga, auch aus der 2. Liga. Also da kann es durchaus sein, dass der Trainer nochmal wieder wechselt, aber Seguin ist so dieser zentrale Spieler, der von hinten das Spiel lenken soll. Und gerade auch Tempelmann und Quedrago sind Spieler, die nach vorne Impulse setzen sollen und die beiden Spitzen unterstützen sollen. Ja, und vorne, Terodde ist für mich gesetzt, das ist klar, der wird spielen. Sicherlich ja, nach wie vor jemand, der in der Box seine Qualität hat, gerade im ersten Kontakt, auch im Kopfballspiel. Ja, und bei der Partnerposition ist die Frage, Lasmer, der aus Bielefeld gekommen ist, der eine starke Physis, auch Dynamik nach vorne hat, oder möglicherweise der in Hannover natürlich bekannte Kenan Karaman, der war zuletzt gelb-rot gesperrt. Karaman für mich technisch versierter als Lasme, vielleicht nicht so tempostark nach vorne, aber ist natürlich auch erfahren, ist auch ein Fuchs, um sich in den Räumen zu bewegen. Also das sind die Spieler, die ich vorne erwarte. Polter, Murkid noch im Hintergrund. Also ihr habt es ja angesprochen, der Kader hat eigentlich hohe individuelle Qualität. Die Frage ist, ob das Kollektiv das auch zusammen hinbekommt.
Ja, danke Alex für deine Einschätzung und für deine Analyse. Also, bei Geschwindigkeit des Gegners anfällig. Dennis, das ist doch eigentlich wie für uns gemalt. Wir haben ja durchaus Spieler, die mit Geschwindigkeit kommen können. Wir können auch, glaube ich, Schalke ganz gut das Spiel machen lassen. Und wir müssen dann nur den Ball irgendwie erobern. Und da hat Alex ja auch gesagt, man muss den auf den Füßen stehen. Man muss sie bearbeiten, und wenn wir das schaffen und schnell nach vorne spielen, ja, sicherer Sieg, wa?
Würde ich auch sagen. Also ist eigentlich schon eingebucht, müssen wir nur noch spielen. Nein, aber mal ohne Scheiß, also wir haben es ja gesehen gegen Magdeburg, wenn wir schnell gespielt haben, wenn wir schnell kombiniert haben, dann hatten wir wirklich tolle Chancen uns rausgespielt. Dann so der letzte Ball hat manchmal, oder so der letzte gute Pass oder letzte gute Schuss hat dann gefehlt. Aber grundsätzlich, die Schnelligkeit bringen wir mit auf mehreren Positionen. Also das macht mir durchaus Hoffnung.
Ja, macht mir eigentlich auch Hoffnung. André, du hast gesagt, das Publikum auf Schalke ist stark. Die Mannschaft auch, aber da gibt es Mittel, sie zu bearbeiten. Du hast gesagt, es wird darauf ankommen, ob man da bestehen kann. Jetzt mal eine Frage an dich. Traust du den 96 zu, in der derzeitigen Verfassung da zu bestehen?
Als ich sagte, das Publikum ist stark, meinte ich mich.
Ah.
Ja.
Und das, da kann keiner drauf kommen.
Werde ich 96 von der Haupttribüne zum Sieg brüllen. Das kannst du ja wohl mal gleich glauben. Dementsprechend mache ich mir auch gar keine Sorgen. Auf deine Frage zurückzukommen. Wir haben das ja auch schon tausendmal besprochen. Die zweite Liga ist aufgrund der mangelnden Qualität zum Teil wirklich eine Zufallskiste. Und natürlich kann da jeder jeden schlagen, aber nicht, weil alle geil sind, sondern weil alle auch mal nicht so geil sind. Dennoch glaube ich, dass wir im Moment die bessere Mannschaft sind, weil wir sind gefestigt, um mal das Wort zu nehmen, nicht solide, sondern gefestigt. Wir sind auf jeden Fall in einem guten Schwung. Ja, der Trend ist our friend right now. Wir sind, glaube ich, auch deutlich gereift. Wir haben personelle Alternativen. Und das ist jetzt, will ich nicht Alex nach dem Mund reden, aber das erzählt er uns jetzt seit 2 Jahren, also muss da irgendwas dran sein. Die Achse steht bei uns und die steht bei Schalke 04 eben nicht. Da braucht es wohl noch Zeit, falls da überhaupt eine geben wird, bis sie die finden. Ja. Und das muss man ausnutzen. Und eine Spitzenmannschaft siegt auf Schalke.
Gut, und da wir eine Spitzenmannschaft sind, werden wir da siegen. André, gefestigt hast du gerade gesagt. Ich entsinne mich sehr gut an die Aufnahme letzte Woche, als Nils das Wort stabiler in den Mund genommen hat. Du dann erstmal rein wolltest und er dann sagt, ja, ich meine aber nicht gefestigter, ich meine stabiler. Ja gut, dann ist okay. Jetzt sagst du, wir sind gefestigter.
Nein, wir haben uns auf gefestigt geeinigt. Wir haben uns auf gefestigt geeinigt. Da hast du jetzt
ganz im Gegenteil. Nein, ganz im Gegenteil. Er hat gesagt, stabiler, ja, aber noch nicht gefestigt. Und dann hast du gesagt, okay, da gehe ich mit. Also jetzt sind
ist
wir
doch dann aber doch alles gefestigt. Nur, Leute, ist doch alles nur Wortklauberei. Die entscheidende Frage, Tobi, ist,
ja,
André, wie ist deine Statistik bei Auswärtsspielen?
Auf Schalke?
Egal.
Besser als bei Heimspielen.
Zumindest sehr gut, wunderbar, wunderbar.
Das du darfst fahren. Das möchte ich immer deutlich sagen. Sehr gut. Die ist gar nicht so schlecht tatsächlich. Und auf Schalke ist sie auch relativ gut. Und tatsächlich muss man auch...
Was heißt denn relativ gut?
Ich habe, glaube ich, einmal einen Sieg gesehen, das ist aber schon etwas länger her. Ich glaube, ein Remis habe ich auch schon mal erlebt und eine Niederlage. Also ich bin relativ ausgeglichen.
Ja,
das ist ich glaube, gut. Die Niederlage war, wo Hände das Kopfballtor nach Einwurf gemacht hat. Da ging noch mal, daran erinnere ich mich noch. Aber es ist auch völlig egal, weil Statistik hin oder her, wir gewinnen das aus folgendem Grund. Die Mannschaft will Tobi das Gefühl geben, dass sie aufsteigt, um ihn dann, ich sag mal so, um Spieltag 22 rum so richtig ein Loch zu reißen. Ja, und das wollen wir doch alle miterleben.
Das wollen wir alle miterleben und dass du mir nicht antwortest, warum du plötzlich 96 als gefestigt empfindest, das sei dir auch geschenkt.
Nee, ich möchte jetzt hier nicht bloßstellen, weil die Zuhörer sind,
wie du sie neuerdings nennst,
ja, die können ja nachhören und dann würden sie hören, dass wir uns nämlich auf gefestigt geeinigt haben.
Auf keinen Fall. Also André, das ist genau das. Ich habe es dir nämlich aufgeschrieben, weil ich nämlich nur darauf gewartet habe, dass du das Wort gefestigt irgendwann... Und für den
Fall, dass ich jetzt was erzählen sollte, dann wurde ich hier reingeschnitten, völlig falsch. Also ich habe, also das, also wer spricht da überhaupt?
Ich bin noch gar nicht. Ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben, weil ich mir dieses Wort, ich habe es mir markiert, ja, ich habe es so umkreist und habe mir fest vorgenommen, dass wenn du dann doch irgendwann mal in den nächsten Spielen gefestigt sagst, ich es dir aufs Butterbrot schmiere, dass es so schnell
geht, auch, machen wir es mal ganz einfach. Erwartet. Dennis hat die Folge gehört, soll er das doch jetzt hier entscheiden?
Nee, wir lassen es einfach offen, ist okay. Wir lassen es einfach offen und die HörerInnen und Zuhörenden werden es entscheiden. Chris, kommen wir zu was Seriösem.
Und dann kommen wir zu mir?
Ja, berechtigte Nachfrage. Ich versuch's mal, wenigstens. Ich soll mal was Neues wagen, weißt du? Nein, Chris, jetzt mal im Ernst. Das alles, was Alex sagte, was Dennis sagte, was André sagte, ist das dann schon wieder doch, oder taugt das wieder dafür, dass ich am Ende wieder ein 5-0 tippe und froh sein kann, wenn wir nur 1-3 verlieren? Ist das wieder so ein Ding?
Na, jetzt in der Höhe vielleicht nicht, aber die Hoffnung oder die Erwartung, etwas von Schalke mitnehmen zu können, ist mehr als berechtigt. Der Verein liegt am Boden. Ich glaube, da herrscht blanke Panik. Purer Aktionismus. Jetzt hat man Büskens wieder auf die Bank zurückgeholt. Ich rechne von Spiel zu Spiel damit, dass Asamoah versucht, sich wieder in ein Trikot in den Trikot zu zwängen und zu sagen, geh zur Seite, ich mache es selbst. Und das, was du vorhin sagtest mit starke Zuschauer, Schalke ist, André, wenn es nicht das, schon ne? so weit ist, sind sie auf bestem Weg dahin, diese Zuschauer zu verlieren. Gegen Karlsruhe war das schon mehr als bedenklich. Die Szene hat sich da schon abgewandt. Und lass uns mal früh in Führung gehen, dann brennt da richtig der Baum. Oder lass die einfach nur scheiße
also spielen, dann
steht zu 0 zur Pause. Das kann alles.
Also können wir das Publikum dann quasi für uns nutzen sogar am Ende?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, dass unsere Jungs auswärts stark sind, wobei sie jetzt auch zu Hause gegen Magdeburg aufs richtige Knöpfchen gedrückt haben und eine fantastische Stimmung gezaubert haben, inklusive Licht. Wie gesagt, sind wir ja seit Wochen und Monaten bekannt dafür, dass wir auswärts echt super performen im Block.
Chris, ganz kurz, welche Leute haben fantastische Stimmung gemacht? Da können wir gleich im dritten Teil nochmal drüber reden. Meinst du die Fans?
Naja, na klar.
Okay. Mhm. Ja gut, gerne. Mhm.
Ja, können wir gerne drüber reden. Also wie gesagt, wir können das drehen und wir können die Zuschauer für uns nutzen, sowohl die eigenen wie auch die enttäuschten, wütenden Heimfans.
Okay, sehr schön. Kommen wir zu den Tipps, Chris, dann bleibst du gleich drin. Wie geht's aus?
Wir gewinnen 1-3.
Okay, Dennis?
Ein 0-3 für uns.
Oh, André?
2-0 für uns.
Okay, kommen wir jetzt mal zu ein bisschen dann doch Seriosität und Realismus. Alex, wie geht das Spiel aus?
Ich bleibe bei dem, was ich immer gesagt habe, auswärts einen Punkt zu Hause gewinnen. Dann ist man in einer guten Statistik. Dementsprechend tippe ich auf ein 2-2, weil ich glaube, es wird ein schweres Spiel.
Okay.
Angeschlagener Boxer, das ist immer unangenehm. Ja. Und nochmal, 96 muss von der ersten Minute an gucken, Schalke nicht in Rhythmus kommen zu lassen. Ich glaube, Chris hat total recht. Die Chronologie wird wichtig sein, aber am Ende glaube ich an Unentschieden.
Okay. Ich bleibe mal in deinem Bild. Schalke ist als Boxer in den Seilen, das stimmt, aber wir werden ihnen den letzten Schlag verpassen und sie auf die Bretter schicken. Und deswegen tippe ich, jetzt haben wir 2-0 nochmal schon gehabt, 3-1, 3, boah, da dann 1-0. Also dann mache ich einen knappen. Ja, nee, höher als 3 gehe ich nicht. Also ich bin nicht verrückt. Also 1-0 für uns, am Ende also 0-1 aus Sicht des Heimteams. So, kommen wir jetzt aber dazu, wie das realisiert werden kann, wobei das wird wahrscheinlich schnell gehen und nochmal so ein bisschen auf 96 blicken, das machen wir auch, machen wir aber alles gleich, nach einer kurzen Pause.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Liebe Zuhörenden, herzlich willkommen. Schön, dass ihr noch da seid. Zum letzten Teil, Vorwärts nach weit, den 96-Podcast bei meinsportpodcast.de vor dem Auswärtssieg beim FC Schalke 04. Wir haben darüber gesprochen, dass 96 gewinnen wird. Wir haben Alex überstimmt, der als einziger ja nicht Sieg getippt hat. Alex, machen wir es kurz. Startelf bleibt, oder?
Ja, ich denke, dass es da keine großen Veränderungen geben darf, einfach weil die Mannschaft ist jetzt aktuell erfolgreich. Gerade hinten würde ich sowieso nichts ändern. Also wir haben es ja oft genug angesprochen, gefestigtere, stabilere Defensive, und das brauchst du ja auch auf Schalke, um da bestehen zu können. Und nach vorne brauchst du auch diese Spieler, die auch in den letzten Wochen auf sich aufmerksam gemacht haben. Ich glaube, dass Tresoldi noch nicht so weit ist. Ich glaube, dass ich den tatsächlich auch von der Bank bringen würde. Und ansonsten so wie die letzten Wochen auch das fortsetzen. Vogelsammer, muss ich sagen, hat mir insgesamt nicht so gut gefallen. Bin ich bei dir.
Hätte ich nochmal nachgefragt.
Was ich nach wie vor extrem an ihm schätze, ist, wie er Fußball arbeitet. Also ist ein wirklicher Teamspieler, ein Mentalitätsspieler. Aber man hat schon gesehen, sowohl von den spieltechnischen Abläufen als auch eine Effizienz nach vorne, war Nielsen in den Wochen davor stärker. Und ja, man muss natürlich einerseits sagen, der muss sich noch weiter integrieren, also Vogelsammer, der muss noch weiter auch reinwachsen in diese Mannschaft. Trotzdem, er hat gewisse Attribute, die der Mannschaft helfen, gerade was die Arbeit auf dem Platz betrifft. Aber sagen wir mal, im fußballtechnischen Bereich, auch in der Effizienz vor dem Tor, sehe ich andere Spieler stärker.
Ja, bin ich, glaube ich, auch bei dir. Aber wir halten fest, also wir glauben da nicht an eine Änderung in der Startelf. Also auch Say ist dann jetzt endgültig der Backup, ne? Da ist kein Kampf mehr, da ist Yannick einfach Nummer 1 und Say bestenfalls
die 1B. Ja, aber das ist ja eigentlich so eine ähnliche Situation auch wie mit Brook Blin-Isée auf der anderen Seite.
Ja, den wollte ich auch gerade fragen, der kriegt gar keine Zeit mehr.
Ja, das nochmal, das sind ja beides Spieler mit Qualität, insbesondere nach vorne. Aber nochmal, eine erfolgreiche Mannschaft änderst du nicht als Trainer, gerade auch in der Defensive. Das war auch immer mein Credo. Die Abwehr muss stehen. Und da gibt es aktuell keinen Grund, was zu verändern. Das ist hart für diese Jungs, keine Frage. Aber nochmal, die Aufgabe von diesen Spielern ist es, den Wettkampf im Training hochzuhalten, die Intensität hochzuhalten und einfach in dem Moment da zu sein, wenn sie gebraucht werden. Und dann musst du im Profifußball deine Chance nutzen. Aber jetzt sind sie erstmal Backup. Das ist die Situation, das muss man auch offen und ehrlich mit ihnen kommunizieren. Aber sie müssen im Training, wie gesagt, die anderen Jungs immer wieder attackieren und sie müssen für den Moment bereit sein, wenn sie gebraucht werden. Und Okay. Das macht am Ende auch einen Team-Spirit und eine erfolgreiche Mannschaft aus.
Okay, ja, Alex, da bin ich ganz bei dir. Also danke ich dir. Wir halten also fest, Ron-Robert Zieler, Yannick Dehm, Phil Neumann, Marcel Halstenberg, Bright Ari MB, dann Derek Köhn, wir haben Enzo Leopold, wir haben Fabian Kunze, wir haben dann Louis Schaub, wir haben Andreas Vogelsammer, wir haben Cedric Teuchert. So spielen wir.
Ja.
Richtig? Gut. Gehe ich mit. Wunderbar. Ganz kurz, Chris. Ich will da kurz rein. Du hast gesagt, es war eine fantastische Leistung auf der Tribüne, also auf den Rängen von der Kurve. Ich will dir auch erklären, warum ich so nachfrage. Also, die Choreo, die große Zaunfahne, sicherlich wunderbar. Über Pyro kann man denken, was man will. Ich fand, es sah ganz großartig aus. Ich habe auch gesehen, auf Bildern bei Heritos war Feuerwehr im Block. Also irgendwie war das wohl auch nicht ganz unangekündigt bei so vielen Bengalfackeln, auch nicht überraschend, wie ich finde. Sah wunderbar aus. So, für mich war das aber dann auch schon, was man als gute Leistung bezeichnen könnte. Chris, erklär mir doch mal kurz, warum du der Meinung bist, dass unsere Heimkurve im Spiel gegen den 1. FC Magdeburg irgendeinen Anteil hatte an dem Sieg.
Ich weiß genau, was du meinst. Vor allen Dingen weiß ich ja aus unseren Gesprächen, die wir während des Spiels
unwichtig,
ja
auch haben. Unwichtig, was ich meine. Ich habe ja nicht was gefragt. Ja?
Okay, pass auf. Ich habe nicht gesagt, dass ich über 90 Minuten eine Topleistung von den Rängen gesehen habe.
Ja.
Mir gefiel sehr, was wir da wieder vorm Spiel vorbereitet haben. Auch diese Retourkutsche Richtung Elversberg fand ich sehr amüsant und hat mich königlich amüsiert. Und gegen Magdeburg musst du auch als Heimmannschaft erstmal bestehen, weil Magdeburg eine der Vereine ist in der zweiten Bundesliga, die sehr lautstark und wortgewaltig halt auch in des Gegners Stadions auftreten. Bedeutet, das ist schon mal schwierig und immer eine Herausforderung. Mhm.
Wobei wir ja nur
4.000, richtig?
Weil wir ja nur 4.300 Karten haben wir ja nur verkauft. Also das heißt 33.000 Hannoveraner gegen 4.000 Magdeburger.
Ja, also, aber dass es Bereiche in unserem Stadion gibt, die uns nicht so stark unterstützen, ist ja jetzt auch nichts Neues.
Okay, André, liegt das nur an den Bereichen, dass die nicht unterstützen? Oder könnte man vielleicht mal überlegen, also ich stelle jetzt immer sehr viel Suggestivfragen. Dann positioniere ich mich jetzt mal kurz. Chris hat es ja 2-3 Mal herausgefordert. Also ich fand tatsächlich, dass wir gerade in der Phase und auch hinten raus, Alex hat es beschrieben in seiner Analyse, als Magdeburg nochmal gedrückt hat, die waren jetzt nicht sonderlich gefährlich und es flog jetzt auch kein großer Ball auf das Tor von Ron-Robert Zieler in dieser Phase. Aber was mir gefehlt hat, André, ist, aus der Kurve das Stadion mitzunehmen. Es wurde so ein Sing-Sang, hat es Chris gerade genannt. Also nochmal, ich weiß, es wird da jetzt auch wieder Kritik an diesen Aussagen geben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich stand oft genug in der Kurve, habe oft genug da mitgemacht. Jetzt gegen Magdeburg war ich es nicht, das gebe ich offen zu. Was mir aber gestört hat, ist, dass wir nicht versuchen, dann in dieser Phase das Stadion mitzunehmen, sondern einfach, es wird so einfach durchgezogen. Die eigene Marschroute wird durchgezogen und es wird nicht auf die Spielsituation geachtet und dann nochmal versucht, dieses Feuer zu entfachen, um die Mannschaft, Trisoldi, ich erinnere mich daran, nochmal die Kurve angestachelt, ja? Aber irgendwie, also, wir nehmen das Stadion nicht mit. Können wir das wenigstens sagen?
Ich bin vom Typus her jemand, der so ein Spiel offensichtlich ganz anders wahrnimmt wie ihr. Ich habe es noch nie erlebt oder so gut wie nie erlebt, dass die Kurve das Stadion mitgenommen hat. Ich glaube auch nicht, dass das die Aufgabe der Kurve ist. Ich erkenne manchmal im Spiel, der Spielverlauf, eine Spielsituation, eine Spielaktion nimmt ein Stadion mit und führt dann dazu, dass deine 31.000 singen, klatschen, aufstehen, was auch immer. Die Kurve seit einigen Jahren, aber das ist kein Phänomen bei Hannover 96 exklusiv, verfällt in so eine Art Selbstdarstellung. Da wird dann so ein Singsang durchgezogen, da geht es um Instagram-Videos, coole Bilder und so weiter. Und das ist auch völlig in Ordnung in der heutigen Zeit. Es ist nur nicht meins. Ich bin dafür zu alt. Ich tatsächlich fühle mich dadurch nicht animiert. Ich fühle mich dadurch auch nicht aufgepeitscht oder sonst was. Die geilsten Momente, die ich habe im Stadion, ist, wenn eben das ganze Stadion aufgrund einer Aktion, eines Spielverlaufs, einer Situation abgeht wie Schnitzel. Und das kann auch nur mal ganz kurz sein, eruptiv sein. Das finde ich ziemlich cool. Von daher, ja, puh, also ich fand es jetzt nicht auffällig anders als in anderen Spielen, um das mal vorsichtig zu sagen, die Bewertung obliegt dann bei dir. Ich möchte
vielleicht war ich zu häufig. Nein, André, warum obliegt die Bewertung bei Tobi? Weil Tobi war genauso wenig wie ich im Stadion.
Ja, und ich finde es schwierig. Bei wem auch immer. Also
ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig, als Couch Potato Ultra, der ich nun mal auch bin, die Stimmung vor Ort bewerten zu wollen, weil ich habe durchaus Leute gehabt, die in der Nordkurve waren, die gesagt haben, die Stimmung war fantastisch. Es gibt auch YouTube-Videos von Leuten, die auf der Osttribüne waren, die gesagt haben, sowas habe ich in der zweiten Liga schon lange nicht erlebt. Natürlich saßen die auch sehr nah bei Magdeburg dran, aber ich war selber zumindest auch schon bei Spielen von Hannover 96, wo ich das Gefühl hatte während des Spiels, Alter, sowas habe ich schon lange nicht erlebt. Und dann gucke ich im Fernsehen irgendwelche Zusammenfassungen und denke, Alter, wie leise klingen wir denn?
Gut, dann mag es
daran das ist eine Frage der Mikro. Aber ich möchte Chris trotzdem...
Stopp.
Eine Sache, André, ganz schnell. Nee. Chris hat was gesagt und ich als absoluter linksgrün versiffter Voker-Typ möchte ihn jetzt hier canceln. Und zwar... was mich etwas geärgert hat, war tatsächlich nicht die Aktion in Elversberg. Die fand ich auch ziemlich witzig und cool. Mm. Aber in der aktuellen
politischen
Lage über einen Fernseher
André, zu sprechen, kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu, wollte ich danach behandeln. Ja, kommen wir noch zu. Okay, Chris, vielleicht hast du recht. Ich war vielleicht sonst zu häufig bei Heimspielen und habe es dann einfach deutlich impulsiver wahrgenommen als in diesem Spiel. Das mag durchaus sein, aber auch da hat mich schon immer gestört. Schon immer, ist ein bisschen übertrieben, stört es mich ab und zu, dass wir nicht versuchen als Kurve, auch wenn es nicht die Aufgabe ist, das behaupte ich auch gar nicht, aber ich glaube, dass es helfen würde, dann mal relativ prägnante Schlachtrufe zu machen, die auch leicht mitgemacht werden können auf der West, die ja will, die ja in solchen Situationen zumindest will. Aber gut, das ist jetzt meine bescheidene Meinung, Dennis, oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube, das liegt an uns allen letztlich, die wir ins Stadion gehen oder auch nicht gehen. Das ist, ne? Aber wenn wir im Stadion sind, dann kann ja jeder auch für sich entscheiden, da mitzumachen und Stimmung zu machen. Und vielleicht ist es so eine Mischung aus, wir wissen gar nicht mehr, wie das ist, über einen längeren Zeitraum erfolgreich zu sein. Und irgendwie trauen wir dem Braten immer nicht so, ne? Werden wir nicht vielleicht doch gleich wieder von unserem Lieblingsverein enttäuscht? Dann spielt hinzu 6 Grad Nieselregen, ist auch manchmal ein bisschen Stimmungskiller. Wir haben alle schon super, also sage ich jetzt, behaupte ich jetzt einfach mal, aber ich glaube, wir haben alle schon fantastische Nachmittage und Abende in unserem Niedersachsenstadion erlebt. Unabhängig davon, ob von der Kurve jetzt ein großer Input ausgegangen ist oder nicht, die immer aus meiner Sicht versuchen, richtig was zu machen. Aber das Stadion, es ist da, also ich meine, sind doch alle alt genug, und ich brauche keinen Animateur, sondern wenn ich was machen möchte, wenn ich irgendwie mitgehen möchte, mache ich das von mir aus. Und
ja, aber nicht gegen die Kurve.
Vielleicht entwickelt, ne? sich das, vielleicht entwickelt sich das auch jetzt im Laufe der Saison wieder, einfach durch die Emotionen und durch die vielen Siege und wenn dann besseres Wetter wieder da ist. Nein, egal, scheiß aufs Wetter, aber da muss ich erstmal wieder was entwickeln und dann wird es auch wieder insgesamt eine bessere Stimmung geben.
Okay, gut, haben wir das auch abgehandelt, aber jetzt kommen wir dann doch zu der Aktion, die ich auch am Abend selbst noch sehr gefeiert habe, mit ein wenig Reflexion, aber nochmal drüber nachgedacht habe, ob das wirklich so richtig ist. Chris, ich fange wieder bei dir an, weil du das auch erwähnt hast. Auch ich, wie gesagt, war Freitagabend unfassbar angefixt von dem längsten Fernzünder im Land, wenn man dem Spruchband glauben darf, das in der Nordkurve hochgehalten wurde und den Braunschweiger Block wirklich unfassbar heftigen roten Rauch gelegt hat. Als Retourkutsche, so ehrlich müssen wir sein, für das Derby-Auswärtsspiel, in dem in unserem Block blau-gelber Rauch aufgestiegen ist. Bei weitem aber nicht in dem Ausmaße wie in Elversberg. So, Chris, also wie beurteilst du die Situation?
Gelungene Retourkutsche und mehr auch nicht. Es gibt Leute, die sich darüber echauffieren, dass wir letztendlich nur abgekupfert haben und etwas, wo jemand anderes die Idee hatte, wiederholt haben. Ich echauffiere mich aber auf jeden Fall nicht an dem Begriff des Fernzünders, weil tatsächlich Fernzünder in der Pyrotechnik, zum Beispiel bei der Pyronale in Berlin, gang und gäbe sind. Und das ist Equipment, was es quasi bei jedem Feuerwerk, was dort zum Einsatz kommt. Und natürlich ist die Begrifflichkeit, darauf möchtest du ja wahrscheinlich hinaus, in der aktuellen Weltsituation sehr, sehr schwierig. Es ist aber durchaus ein allgegenwärtiger Begriff und ein ganz normales Bauteil in der Pyrotechnik. Und machen wir uns nichts vor, der Auslöser saß in Elversberg im Stadion.
Ja, ist das so, Chris? Können wir da sicher sein?
Ja, weil das sind ja funkgesteuerte Auslöser. Und wie weit ist Elversberg weg von Hannover? 500 Kilometer?
Ja, ich weiß es gar nicht.
Also ich möchte jetzt die Technik nicht klein machen und vielleicht gibt es sowas auch, aber der Auslöser wird im Stadion gesessen haben.
Okay.
Der übers Telefon verbunden sein wird mit dem Block, damit man sich da koordinieren kann. Ja.
Okay, gut, dann mag es so sein. Ich stoße mich aber nicht an der Begrifflichkeit Fernzünder, sondern tatsächlich an der gesamten Technik. André, ich glaube, du wolltest aufs gleiche Brett hinaus. Es geht mir gar nicht um die aktuelle Weltsituation. Es geht mir gar nicht darum, dass wir gerade Terroranschläge, die nicht schärfer verurteilt werden können, als sie verurteilt wurden, auf dieser Welt erleben, gerade gegen den Staat Israel und seine BürgerInnen, aber mir geht es vor allem darum, dass das vielleicht jetzt eine Dimension einnimmt, die im Stadion irgendwie nichts verloren hat. Selbst wenn es einen Auslöser gab, der betätigt wurde im Elversberger Stadion, habe ich mit ein paar Tagen Abstand zu dieser Aktion große Schwierigkeiten damit. André, wie gehst du damit um?
Gut, lassen wir mal die Begrifflichkeiten und das Politische beiseite. Auf dem ersten Blick ist die Aktion witzig und das ist sie wirklich. Aber wer sich so ein bisschen, und ich tue das gar nicht, aber wer sich so ein bisschen ja auch in dieser Ultrakultur auskennt, weiß ja, dass gewisse Symboliken, gewisse Aktionen dort ja ganz anders wahrgenommen werden, ganz anders bewertet werden und zu ganz anderen Reaktionen dann sozusagen führen. Das heißt also, ich gehe nicht davon aus, dass die Braunschweig-Ultras das auch als Mensch, da haben die uns auch mal eingeschenkt, das war ja lustig. Das nehmen wir mal sportlich hin, anerkannt haben. Und dann irgendwann übertreibt es wer auch immer und dann gibt es wieder irgendwelche Bilder mit irgendwelchen maskierten Leuten auf dem Bahngleis oder so oder die Wasserwerfer und die berittene Hundertschaft muss wieder vom Stadion rumlaufen, die Hubschrauber kreisen. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Und der Grad zwischen witzig und wir sind jetzt auf Rache ist relativ hoch. Und wenn die Gegenaktion kommt, dann kommt wieder die Gegenaktion darauf und
Aber also wir haben doch jetzt nicht mit der Fernzünderaktion den Gipfel des Olymp erreicht. Darf ich noch mal kurz in Erinnerung rufen? Beim letzten Mal haben wir den Platz zertreten.
Hannoveraner
Teile des Braunschweiger Stadions angezündet. Was geschah im Vorfeld des letzten Aufeinandertreffens? Stichwort Eingriff in Privatsphäre, Blutvergießen oder Kunstblutvergießen vor den Wohnorten. Also da waren wir schon deutlich weiter, würde ich sagen. Ich kann absolut nachvollziehen, dass man sich durchaus Sorgen machen muss, wo führt das hin, weil natürlich versuchen sich die Leute immer wieder zu übertrumpfen und den Gegner, in Anführungszeichen, immer empfindlicher zu treffen. Aber also da hätten wir schon viel früher dieses Fass aufmachen müssen. Und das haben wir wahrscheinlich versäumt.
Aber da hast du recht. Also das stimmt, an Geschmacklichkeit war das sicherlich, an Geschmacklosigkeit, entschuldige bitte, war das sicherlich nicht der Höhepunkt, sondern das war dann schon so ziemlich das, was vor den privaten Wohnhäusern der Peine Ostspieler in der Nacht vor dem Derby-Rückspiel passiert ist. Dennis, trotzdem ist das nicht vielleicht sogar richtig, was André sagt, dass wir uns dann in einer Spirale befinden, mal unabhängig von dem Drumherum, aber auch im Stadion in eine Spirale begeben, die eigentlich nicht gut ausgehen kann oder die zu keinem guten Ende führen kann.
Puh. Spirale der Gewalt, meinst du?
Ich will es gar nicht hier Gewalt nennen, aber es könnte irgendwann zur Gewalt werden.
Ich habe ja vor ein paar Jahren, damals hieß es noch Twitter, da hatte ich so eine Diskussion, da ging es auch um Sprache und wozu Sprache führen kann. Möchte ich jetzt nicht nochmal aufgreifen.
Nee, musst du auch nicht. Ne?
Aber ist ja kein Phänomen des Fußballs. Das ist Fußball ist auch nur ein Abbild unserer Gesellschaft. Und dass Dinge immer krasser werden, ist klar, dass das auch in irgendeiner Form im Fußball, im Fantum dann sich umsetzt. Ich muss auch sagen, meine erste Reaktion war, ich habe herzhaft gelacht, weil ich fand es tatsächlich lustig. Im Nachhinein finde ich es immer noch lustig, aber ich muss, wo ich nochmal so drüber nachgedacht habe, ist, alter Verwalter, ist das einfach, in so ein Stadion unter eine Tribüne so etwas zu platzieren?
Das war aber Elversberg.
Ja, ist doch egal, aber wir vergessen. Sprechen hier von, wir sind im Profifußball, ist völlig egal.
Aber und sind wir nicht, also wenn davon, wir bei Elversberg sind und uns das Stadion angucken, das aus Baugerüst, diese Tribüne bestand aus Baugerüsten und es ist dort, und das wird einen Grund haben, warum man es dort gemacht hat, weil man genau weiß, wie die Sicherheitsstandards in Elversberg
aber
sind.
Aber Chris, meinst du
das
wirklich?
Das ist in Hannover nicht vorstellbar.
Er meint aber was anderes. Er meint, wenn Hannover sein
ist, André, stopp. Chris, es ist das letzte Auswärtsspiel vor dem Derby. Glaubst du wirklich, das wäre nicht passiert, wenn das in Darmstadt, gut, die sind jetzt in der ersten Liga, in Hamburg, in Kaiserslautern, in Karlsruhe also
ich
gewesen,
glaube, dass sicherlich Stadien,
dass es nicht wenig Stadien gibt, wo die Bereiche der Szenen vor Spielbeginn penibelst kontrolliert werden. Und ganz ehrlich, es gibt in der Fußballvergangenheit immer wieder ein erstes Mal. Es gab irgendwann das erste Mal, wo Fans den Gästebereich verlassen haben und versucht haben, die Heimmannschaft zu stürmen. Und das sind Erfahrungen, leider negative Erfahrungen, die dieser Sport und jeder, der mit dem Bereich Sicherheit beschäftigt ist, machen muss und gemacht hat und auch zukünftig machen wird. Das bedeutet, das, was jetzt in Braunschweig damals passierte, was jetzt in Elversberg passiert ist, wird dazu führen, dass zukünftig diese Bereiche noch sauberer kontrolliert werden. Das ist ein Prozess. Und dann wird es irgendwann das nächste geben. Dann wird es irgendwann Drohnen geben, die mit Pyrotechnik ausgestattet sind, wo dann irgendwelche Sachen abgeworfen werden. Das ist aber auch der Fluch der Technik. Das darf man jetzt letztendlich auch nicht vergessen.
Also du meinst, die Sicherheit wird dahingehend so gut werden, dass man gar keine Pyrotechnik mehr ins Stadion bekommt, so wie seit Jahren. Nach wie vor irgendwie tonnenweise Pyrotechnik in jedes Stadion kommt. Das ist doch lächerlich. Das wird doch nicht passieren.
Kleiner Bengalo, Dennis. Und du weißt, wo ich arbeite.
Es geht mir jetzt gar nicht, ich will es nicht, ne? Es geht mir gar nicht darum, ist es gut, ist es schlecht, egal. Aber es ist verboten und man kriegt es trotzdem nicht in den Griff, obwohl man es sicherlich möchte.
Jetzt ist aber die Frage, kleinen Moment, kriegt man es nicht in den Griff? Also die NP oder auch Beide Matzak-Zeitungen hatten da auch tolle Theorien von Körperöffnungen, von Bestechung des Sicherheitspersonals und über den Zaun werfen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Aktion abgesprochen gewesen ist, die wir da gesehen haben am Freitag. Und dass du auch nur, warte André, und dass du auch nur diese Anzahl von bengalischen Fackeln, ich will nicht von 5 oder 10 sprechen, aber die über die ganze Nordkurve da verteilt waren, die kriegst du nicht einfach so rein. Und da, aber
mit wem
da
denn ist abgesprochen, Tobi?
Na, mit 96 muss es abgesprochen gewesen sein. Ach, das, es wäre nicht das, es wäre nicht die, also entschuldigt bitte, Freunde, es wäre ja, nicht das erste, es wäre nicht das erste Mal, dass solche Pyro-Aktionen mit 96 besprochen sind. Da gab es in vielen Saisons ganz klare Vereinbarungen, wann ist, an welchem Spieltag. Was
diese Choreo kostet,
ich bin jetzt in Hannover.
Tobi, als Wiederholungstäter,
das ja, nimmt doch
mein Kind nicht in Kauf.
Das ist die Frage, wie man sich da einigt.
Ja, es gab
Pyro-Absprachen und Pyro-Abkommen auch schon in der Vergangenheit. Gutes Beispiel ist jetzt lange her. Kaiserslautern, Saisonabschluss, erste Liga noch, wir schießen die zurück in die zweite Liga, unfassbare Choreo, die Saison hat sich eingebrannt, wer weiß es vielleicht noch, das war abgesprochen. Da standen dann plötzlich die Ordner kamen rein mit Feuerlöschern, mit Sand, mit allem Möglichen, bevor auch nur eine Fackel an war.
Lieben, also es gibt mit Sicherheit...
Gebt euch nicht der Illusion hin... Gebt euch nicht... Lass mich diesen Satz noch bitte... Nee, André. Gebt euch nicht der Illusion hin, dass das alles heimlich gemacht werden muss. Gebt euch nicht
der Illusion. Nein, natürlich nicht. Es geht doch darum, wir haben im nächsten Heimspiel ein Derby gegen Braunschweig und wir alle wissen, was das bedeutet und auf welchen Ebenen das alles was bedeuten kann. Und natürlich gibt es da sicherheitsrelevante Absprachen, das ist völlig üblich. Und da kommen auch Fanvertreter und im Zweifel eben Vertreter auch von Gruppierungen, die einen gewissen Einfluss haben, ob man das möchte oder nicht. Und da wird da sicherlich miteinander gesprochen. Und wenn man dann sagt, pass mal auf, ihr haltet an der und der Stelle vielleicht ein bisschen die Füße flach oder wir versichern, wir werden da die Füße flach halten, aber vielleicht können wir ja im Spiel davor mal ein bisschen bunt was im Stadion machen. Ich bin mir sicher, Tobi, dass es solche Möglichkeiten gibt. Ich habe aber einen anderen Punkt, dass in Hannover sehe ich nicht problematisch aus Sicherheitsaspekten heraus, das in Elversberg sehe ich problematisch und zwar aus folgendem Grund. Ich weiß wohl, dass das die 96 Ultras oder wer auch immer das gemacht haben soll am Ende nicht gemacht haben unter der Prämisse, die ich jetzt nenne. Aber die Entwicklung im Nachgang, wenn man mal wirklich reflektiert darüber nachdenkt, ist erschreckend. Wenn die das können, wer kann denn das noch alles? Und wenn wir uns das mal überlegen, wir haben vor einigen Jahren in Frankreich ein Fußball-Länderspiel gehabt, als wir Weltmeister waren. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn solche Leute ins Stadion
gekommen wären. Lass uns bitte nicht dieses ganz große Fass aufmachen.
Gönn mir auch bitte, ich habe dir dann auch gegönnt. Wenn die Fußballstadien, wenn die Vereine, wenn die Ordnungskräfte, wenn die Firmen, die dafür angestellt sind, es nicht schaffen, dafür Sicherheit zu sorgen, da kann man nicht mit gutem Gefühl ins Stadion gehen und auch gerade gar nicht, wenn es halt weltpolitisch knallt.
Okay, aber ich glaube, das ist jetzt tatsächlich schon das zu große Fass. Also halten wir fest, schöne bunte Aktion in Hannover. Das mit dem Fernzünder in Elversberg, ja, lustig, aber vielleicht nicht zwingend eine gute Entwicklung. Halten wir aber auch fest, die Stimmung in Hannover ist gut, sie könnte aber besser sein. Und das wird sie auch, wenn wir auf Schalke gewonnen haben und dann im kommenden Heimspiel. Und da haben wir heute schon viel zu viel drüber gesprochen, in meinen Augen, weil erstmal Fokus bitte Schalke. Und danach dürfen wir dann sprechen über das 10:0, die Wiederholung des Spiels gegen Göttingen 05, nur diesmal gegen Eintracht Braunschweig. So, also, liebe Freundinnen und Freunde, denkt immer daran, freut euch auf das Auswärtsspiel auf Schalke und denkt auch immer daran, 96 Allee und bis bald. Ciao.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica, Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!